This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance, no problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Wow. Wow, wow, wow. Da ist sie nun, die Ausgabe 100 des Tele-Stammtischs, der Comic-Talks und der Interviews. Und das ist so ein Projekt, das war so mein erster Podcast. Jetzt ist Folge 100 erschienen, ihr werdet sie jetzt gleich hören. Und das ist für mich schon ein ganz besonderer Moment. Ich habe lange überlegt, schon vor vielen Monaten, wie ich Folge 100 dann umsetzen werde, was darin vorkommen wird. Und letztlich hat sie das dann alles sehr viel schneller erledigt, als ich das ursprünglich dachte. Ihr bekommt natürlich auch hier wieder Interviews auf die Ohren vom Comic-Salon in Erlangen. In dem Fall mit Jens Kasper, Hannes Radke, Ralf Singh, Verena Maser und Johanna Schlogger-Baumann. Und das sind auch 5 Personen, die sind alle relativ nah dem Tele-Stammtisch mir. Die sind teilweise bei der Filmredaktion vom Tele-Stammtisch mit dabei, teilweise dabei gewesen. Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, mit denen ich mich mehrfach auch teilweise schon privat getroffen habe. Und ich freue mich außerordentlich, dass gerade diese 5 Leute hier bei Folge 100 dabei sind. Eine Ausgabe, die andere Podcasts vielleicht deutlich größer und ausgiebiger feiern, als ich das tun werde. Ich persönlich beschäftige mich aktuell also eher mit den Inhalten und den Podcasts, aber es kann schon sein, dass wir hier nochmal in irgendeiner Form Jubiläum schmeißen müssen. Und sei es eben zum 10-jährigen Bestehen, denn den Telestammtisch und die erste Ausgabe des Telestammtischs, die ist erschienen Ende 2016, Oktober oder November dürfte es gewesen sein, damals noch als Kickoff, als Sidekick-Projekt der Website geekwhisper.de, die es in der Form noch gibt, aber wir sind inzwischen getrennte Wege, im Guten, aber getrennte Wege gegangen. Und es ist viel passiert in den letzten Jahren beim Tele-Stammtisch. Ein Podcast, den man meines Erachtens so aus der deutschsprachigen Comic-Szene nicht wegdenken kann. Ich war jetzt die Tage zum Beispiel auch beim Pfälzer Comic-Salon gewesen. Auch da spricht man einfach, man kennt sich, und der Tele-Stammtisch hatte eben viele tolle Gäste schon in den letzten Jahren am Start, und ich möchte mich an der Stelle auch mal ganz eindeutig und herzlich auch bei all meinen Gästen aus den letzten 100 Ausgaben bedanken. Ohne euch wäre dieser Podcast in der Form nicht möglich. Es wäre kein Projekt, das mir dermaßen viel Spaß machen würde. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier zum einen so viele tolle Gäste begrüßen konnten und zum anderen auch inzwischen eine Community aufgebaut haben, die regelmäßig und gern die Inhalte des Tele-Stammtischs hört. Auch an euch, liebes Publikum, ein ganz herzliches, ein liebevolles und von ganz tief drinnen kommendes Dankeschön für euer Hören. Ja, für das Konsumieren des Tele-Stammtischs, fürs Schreiben auf Social Media, fürs Melden jetzt auch im Community Hub, einem Discord-Server des Tele-Stammtischs, den ihr finden könnt auf tele-stammtisch.de/discord. Da trifft sich die Community des Tele-Stammtischs inzwischen, und ich freue mich wirklich sehr, dass das so rege geschieht. Liebes Publikum, viel Spaß nun mit Ausgabe 100. Kommt vorbei, genießt es in diesen 5 ganz tollen Interviews, die wieder ein bisschen roher daherkommen, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Aber so kann ich euch zeitnah die wirklich ganz tollen Interviews des Comic-Salons präsentieren. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es gibt diese Interviews, die führt man nicht einfach so, dafür geht man auf eine Bühne. Und dieses Interview, das führe ich jetzt, denn es ist ein Gespräch auf einer Bühne im Park. Wir haben sogar Publikum. Ist es nicht ein bisschen geil, oder was?
Yeah.
Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist, was ist er eigentlich alles schon? Also er ist auf jeden Fall Comic-Artist und er war schon zu Gast. Wir haben schon unfassbar viele Dinge zusammen gemacht. Auch Dinge, die wir besser nicht im Mikrofon erzählen. Wir haben auf jeden Fall auch schon über Comics geredet, wir haben schon Videokram gemacht und wir haben auch schon eine Menge Nein, ich rede nicht über Bier. Das ist unangemessen und nicht professionell. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hi, ich bin der Jens von Casper Comics. Genau, Altmitglied von Telestammtisch.
Ja.
Und was mache ich noch? Bin aktuell Koch und Comiczeichner, wie gesagt.
Du bist wieder am Start. Du hast so eine, kann man sagen, so eine Art Comicpause gemacht?
Ja, ich habe 3 Jahre jetzt nichts veröffentlicht. Also ich hatte zuletzt, ich glaube 2021, während Corona noch mein letztes Heft veröffentlicht. Dann habe ich die alten mal überarbeitet. Mhm. Das kam das Leben dazwischen. Also ich hatte viel zu tun.
Ja.
Und ich habe jetzt ein Doppelheft gemacht, das ist auch doppelt so dick wie die anderen. Es hat einfach ewig gedauert diesmal, also muss ich sagen.
Ja, und ein Heft von nicht irgendwas, sondern nämlich von einer Reihe, die wir auch schon kennen, von der ich auch schon nicht alle, aber die meisten Hefte gelesen habe. Und auch ein Heft, das fast nicht rechtzeitig da gewesen wäre, oder?
Mhm. Mit Libelle und Drachenfaust 5 ist seit heute Mittag der Welt zugänglich. Du hast das erste Exemplar jetzt.
Oh, offiziell erhältlich. Band 5 doppelt so dick. Du hast mal gemeint, dass du so eine größere Story im Kopf hast. Du weißt also, wie das enden soll. Auf wie viel ist sie insgesamt angelegt, die Reihe?
Also ich hatte anfangs mal überlegt, 13 Hefte zu machen und jetzt bin ich aber beim, es ist jetzt das 7. Heft. Das ist ein bisschen verwirrend mit der Nummer, weil es Nummer 5 ist, aber es gab vor Libelle und Drachenfaust 1, Libelle 1 und Drachenfaust 1.
Mhm.
Und jetzt habe ich, der aktuelle Plan ist jetzt noch 2, maximal 3 Hefte zu machen und dann die erste Story abzuschließen.
Und dann gibt's ein Sammelband.
Genau. Also ich bin jetzt bei fast 200 Seiten insgesamt. Also.
Ja, in welche Richtung haben sich unsere Protagonistinnen denn entwickelt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass inzwischen beide ganz gut mit ihren Kräften umgehen können, oder?
Ja, das ja, aber wie das Cover verrät, also das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber Drachenfaust stirbt jetzt.
Uah.
Yeah.
Und danach kommt der Resurrection Arc. Das ist ja krass.
Auf keinen Fall.
Ich habe es noch nicht gelesen, ich kann nichts spoilern, was ich nicht gelesen habe.
Ja, deswegen, eigentlich hätten es 2 Hefte werden sollen, Libelle und Drachenfaust 5 und weil dann Drachenfaust stirbt, Libelle 2, dass da die Serie sozusagen fortgesetzt wird. Und das habe ich aber kostenbedingt, weil die Druckkosten sich fast verdoppelt haben seit letztem Mal, wo ich gedrückt habe, habe ich es jetzt beschlossen, mache ich halt ein richtig schönes, dickes Heft.
Mhm. Und gerade in der zweiten Hälfte, wie ich sehe, ist es dann auf einmal auch deutlich düsterer geworden. Ja, hat die Serie insgesamt einen raueren Ton angenommen?
Ist mal so. Tatsächlich möchte ich es eigentlich, mir ist es wichtig, dass auch immer ein bisschen Witz dabei ist und Humor und so, aber halt, es ist schon ein Action-Comic.
Ja.
Und es geht zur Sache, also was soll man sagen?
Du hast ja viel erzählt, auch du hast ja, bist ja selbst auch natürlich auch durch die Superhelden ein Stück weit sozialisiert, so genau wie ich das natürlich irgendwie auch bin. Hast du so verschiedene, ich möchte fast sagen, Superhelden-Tropes, also Dinge, die Superheldinnen relativ vorhersehbar erleben, wie zum Beispiel so ein Tod oder so, sind das die Dinge, die du auch mit einbaust in deiner Reihe?
Ja, also das macht auch immer Spaß, also das ist jetzt nicht so Trope-lastig, aber ich habe mal in der Mitte so ein Teil, ich glaube, das irgendwie von Bad Girl geklaut oder so, wo man dann irgendwie den Wachmann, irgendwie der eine geht vorbei und sagt Hallo und der wundert sich und dann kriegt hinten eine drüber.
Aha.
Oder dann, genau, ich habe einen Trick dieses Mal gemacht.
Mhm.
Da gab es mal so eine Studie, dass Covers mit Gorillas, also Comic-Covers, wo Gorillas drauf sind, da verkauft der Comic 30% mehr.
Okay.
Habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert.
So schlau, ey.
Aber ich glaube, das ist aus den 60ern, diese Studie.
Hat ein bisschen was getan.
Ja. Aber deswegen hat DC so viele Super-Gorillas. Also
du machst es ja weiterhin komplett im Eigenverlag. Hast du eigentlich mal versucht, das irgendwo unterzubringen, beispielsweise bei The Next Art?
Nein, tatsächlich eigentlich nicht weiter. Mhm. Also ich glaube, ich hatte mal ganz am Anfang bei Panini und Splitter so ein bisschen angefragt, aber auch so auf der Messe irgendwie spontan. Und die dann auch so, nein, danke.
Ja, ja.
Ja, und solange ich die Hefte rausbringe, ist es, glaube ich, auch nicht so attraktiv für einen Verlag. Und vor allem, weil ich nicht irgendwie jetzt sagen kann, ich bringe alle 2 Monate eins raus oder so.
Mhm.
Und ich habe mir auch selber ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich halt, nicht sage irgendwie jetzt in 2 Monaten geht's weiter und ich mache das dann auf Biegen und Brechen, sondern ich nehme mir halt, wenn ich die Zeit habe und die Muße, dann zeichne ich und dann wird's auch richtig gut. Also das Heft ist, Heft 4 ist, finde ich, schon brutal gut geworden und das ist, setzt nochmal einen drauf.
Ja, mega, ich bin total gespannt. Jetzt machst du das ja auch wirklich schon seit einigen Jahren, wie du
gesagt
hast. Hat sich eigentlich in der Arbeitsweise von dir irgendwas geändert, in der Herangehensweise an so ein Heft? Ist es irgendwie anders geworden, vielleicht sogar professioneller?
Professioneller weiß ich nicht. Aber tatsächlich werfe ich jedes Mal den Workflow über den Haufen, also ich mache es jedes Mal anders.
Mhm.
Ich habe diesmal eine neue Kolorationsmethode irgendwie Schattierungsmethode auf YouTube gesehen, die tatsächlich viel besser funktioniert, aber das ist jetzt ein bisschen
Ja, bitte, hören ja viele Artists auch diesen Cast hier, also schon.
Okay, Adam hat ja erst praktisch nur die Linien, also die Strichzeichnung, das ist der erste Schritt, dann macht man die Flats, heißt es, dann schneidet man praktisch die Farbflächen einzeln aus, also was ist Himmelblau, Wolke Weiß, Cape Rot oder sowas. Und dann der letzte Schritt ist, dass man dann noch Schattierung und Belichtung oder so Highlights dazu macht und dann wirkt es eben plastischer oder so ein bisschen 3D.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob dir das jetzt viel sagen wird. Also ich habe früher dann praktisch die Farbflächen genommen und die, da gibt es so ein Tool in Photoshop, aufgehellt und abgedunkelt. Und das ist relativ mühselig. Und mittlerweile mache ich so, dass ich praktisch alle Farbflächen auf Multiplizieren stelle und dann drunter ist eine weiße Ebene. Und da male ich dann mit so in Graustufen sozusagen Richtung Schwarz. Und dadurch wird es dann mit den Farben vermischt und dann hat man da eine relativ realistische Schattierung.
Okay, interessant. Jetzt ist die Frage vielleicht ein bisschen sehr utopisch und auch ein bisschen sehr in die Glaskugel, weil das noch ein bisschen dauert. Aber irgendwann, da wird die Reihe ja ein Ende finden.
Ja, so Gottes Willen.
Irgendwann in ferner Zukunft. Was gäbe es denn noch so für, sag ich mal, Themen, meinetwegen Genre, auf die du so richtig Bock hättest, die du gerne mal umsetzen
würdest? Ich würde auf jeden Fall einen Kindercomic machen oder irgendwas, was familienfreundliches. Da habe ich auch schon ein Konzept. Da habe ich mal ein bisschen Testzeichnungen gemacht, aber ich möchte es nicht irgendwie
natürlich, ja klar,
kreuz und quer machen. Aber auch und außerdem alles anders machen. Also kurze Strips oder wenn eine Geschichte, dann kurze abgeschlossene Kapitel. Das ist tatsächlich auch der Plan. Und wenn ich jetzt damit durch bin und falls es dann immer noch Spaß macht, dann will ich schon weitermachen, aber dann immer ein Heft, eine abgeschlossene Geschichte und nicht wie jetzt halt 7 Hefte und ist immer ein bisschen über die Hälfte der Geschichte. Also das habe ich ein bisschen zu verrückt angelegt bisher. Aber machen tatsächlich, gibt's öfter so die Herangehensweise, dass man eine große Origin-Story macht und dann eben so Einzelhefte sozusagen.
Aber Spaß machen ist ein ganz gutes Stichwort, denn zusammen mit anderen Leuten, die ja Comics machen beim Telestammtisch, die wir ganz gut kennen, ist Spaß machen, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für dich hier beim Salon. Wie nimmst du den Salon wahr? Was ist das für dich?
Also das ist wie ein richtig schöner Urlaub tatsächlich. Ich habe auch gestrahlt über beide Backen, als ich hier reingelaufen bin in den Park gestern früh. Weil ich war das letzte Mal vor 6 Jahren da und es ist einfach fantastisch hier. Also auch das Wetter ist jetzt nicht der Hit, aber es ist eine wunderschöne Parkanlage. Erlangen ist wunderschön. Dann hat also alles, was Rang und Namen hat, hat irgendwie einen Stand und man trifft alle möglichen Leute. Also ich habe Ralf König schon gesehen, Joscha Sauer, Peter Puck und so die ganzen großen Nummern. Genau, das ist schon cool einfach.
Ja, weil du eben auch so ein bisschen Comic-Fan bist ja auch, auch natürlich, ne?
Na klar, also das mein inneres Kind frohlockt
so. So ein nach Hause kommen.
Genau.
Ja, wir haben hier ganz viele tolle Veranstaltungen auch beim Salon, unter anderem auch so Preisverleihungen, auf die viele Menschen stehen. Ist es eigentlich ein Thema, das dich interessiert?
Ich hatte mich, glaube ich, einmal für ein E-Com beworben, aber auch schon irgendwie, ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da unbedingt abräumen kann im Moment noch. Also irgendwann wird es natürlich in Jens-Kasper-Preise umbenannt werden müssen. nee, also tatsächlich, ich mache das für mich. Ich habe da auch irgendwie mittlerweile, ich habe einen Vollzeitjob, ich mache das jetzt auch nicht mehr, weil ich denke, irgendwie damit kann ich groß eine Karriere machen oder so. Das ist einfach, ich mache das gerne. Ich finde es schön, also an Comics zu arbeiten und am Ende was Abgeschlossenes zu haben.
Und ja. Letzte Frage zum Schluss, eine Fangfrage. Was ist eigentlich geiler, Pilz oder Helles?
Helles, ganz klar. Also wir können es ja nochmal ausprobieren. Vielleicht muss ich
Verkostung machen.
Genau. Nochmal eine Meinung bilden.
Prima. Ja Mensch, Jens, vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Libelle und Drachenforce, eine Reihe, die wir von Anfang an verfolgt haben und ich freue mich doch sehr, dass es weiterläuft. Danke dir.
Danke dir.
Endlich ist es soweit. Es ist der Freitagmorgen. Nee, Quatsch, der Samstagmorgen. Das ist den ganzen Tag später. Vom Comic-Salon in Erlangen. Und ich habe echt zwei extrem krasse Superstars der Comic-Szene am Start. Unter anderem liegt es daran, dass der eine extrem erfolgreiche Sachen im Internet macht. Ich war letztens auf Webtoon, da wurde mir da irgendwas angezeigt. Ich klick mal drauf, zack, war ich da und zack, habe ich seine ersten 3 Episoden seines aktuellen Werkes gelesen. Der andere junge Mann, der hier bei mir sitzt, der darf die Tage mindestens mal eine, wenn nicht gar mehrere Panel-Veranstaltungen mitnehmen. Ich glaube, heute geht es um Diversität. Ich bin sehr gespannt, was da eigentlich so los ist hier bei diesem Comic-Salon 2024 in Erlangen. Hallo, ich bin der Andi. Und wer seid ihr?
Ich bin Hannes.
Ich bin Ralf.
Hannes und Ralf, das Impure-Team ist am Start.
Jo.
Guten Tag.
Schon wieder.
Ja. Schon wieder?
Ja.
Ja, ist es so.
Ja, ja, wir waren ja letztes Mal schon dabei.
Ich weiß ganz gut.
Ja, das sagt er.
Mit dem ersten Band.
Was eigentlich passiert in den letzten 2 Jahren? Ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall einen zweiten Band, ne?
Ja, ja. Der ist bei Crossroad letztes Jahr erschienen. Ja,
genau, letztes Jahr.
Pünktlich, wie angekündigt, aber irgendwie gab es keine Pressemitteilung. aber die wurde ja dann nachgereicht, ein Jahr später.
War ein wildes Jahr.
Ja, und auf Kickstarter haben wir dann auch unsere eigene Hardcover-Version gedruckt.
Mhm.
Unseren Director's Cut, wo auch dann eine schöne Short Story extra nochmal drin war. Und ja, die ist auch mittlerweile raus. Die habe ich heute das erste Mal auf einer Messe mit dabei, weil ich ja nicht mehr so häufig auf Messen bin. Und ja, haben wir auch die letzten Tage schon das erste Feedback von Lesern bekommen.
Mhm. Ist mal schön, mal wieder zu hören, weil sonst sind die Leser ja so versteckt irgendwo da draußen. Genau. Mhm. Und jetzt hat man sie halt direkt vor der Nase, ne? Ja. Das macht halt Spaß.
Bin zum Anfassen.
Ja. Ich bin ja, sehr, ganz genau. Sehr glücklich mit dem zweiten Buch. Das ist sehr schön geworden. Also
Holt das mal kurz ab. Auf wie viele Bände war die Reihe angelegt?
Und 4.
Vier. Und drei, Band 3 und 4 kommen auch damit Pressemitteilung, hoffe ich.
Ja, ja, ja. Cecilia bei Crosscode, ja. Die ist super nett. Und auch Diana, die vorher da war, super nett. Aber da gab es gerade so Personalmangel. Und deswegen sind wir da so ein bisschen mit unserem Release in einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Ja. Aber es klappt jetzt alles. Wir sind auch super glücklich. Also.
Ja, es ist auch so bei, ist ja, in erster Linie ist es ja ein Indie-Projekt, ne? Ist ja nur sozusagen in zweiter
Instanz.
Als Afterthought wird es halt bei Crosscult verlegt. Aber zuerst ist es immer Kickstarter gewesen und dann machen wir das so auf unsere Art, quasi komplett in Eigenregie. Und genau, und das wird halt ist halt auch, kann halt auch schwierig sein, dann, ne, die Zeit zu finden und genau, also zum Beispiel das zweite Buch hatte ich fast in 3 Monaten gezeichnet, ne, 120 Seiten
wow,
in 3 Monaten okay. gezeichnet,
mhm.
weil es war halt genau die Zeitnische, bevor mein anderes Projekt losging, ne, mhm. über das wir auch sprechen, der und dann musste das Schlag auf Schlag gehen, ne, weil es gerade gepasst hat und dann hoffen wir mal, dass für den dritten Band es halt auch so ein Fenster gibt,
ja.
irgendwo.
Ja, oder, wir waren gut vorbereitet.
Ja.
Du hast mir das rechtzeitig gesagt, ich habe mich genau. darauf eingestellt,
ja.
wo du fertig warst, habe ich dann so fast 1 Monat für die Kohle gebraucht,
mhm.
dann haben wir uns Lettering gemacht und haben das pünktlich bei Crosscold abgeliefert
ja.
und dann habe ich mir etwas Zeit gelassen fürs Kickstarter, habe es dann gestartet und habe dann die Zeit so ein halbes Jahr benutzt, um unsere persönliche Director's Cut Version für Kickstarter noch mal ein bisschen zu pimpen. Und ich mag beide Versionen. Ich bin auf beide Versionen stolz. Es werden auch beide Versionen gekauft. Aber der Director's Cut ist noch mal unser persönliches Ding.
Der läuft dann im Selbstverlag auch komplett?
Ja, genau. Es gibt auch noch eine englische Version mhm. bei Scout Comics. Da erscheint es ja auch. Also es gibt
in Amerika.
Genau, in Amerika noch eine Version. Die ist aber erst gerade erschienen. Vorletzten Monat kam das Einzelheft als Promo vom ersten Kapitel da drin. Und gerade ist dann halt der Sammelband mit dem ganzen Buch, was bei Crosscult und bei uns erschienen ist, jetzt auch raus. Bei der amerikanischen Version, dass es so spät raus ist, lag es daran, dass es da einen Hurricane gab, der den Drucker die Druckerei da mal so weggefegt hat.
Florida ist es, ne?
Ja, ja.
Upsi. Geht
bald, genau.
bald im Meer.
Aber steht jetzt alles wieder. Scout Comics hat eine lokale Druckerei, wo die ihre Sachen drucken.
Mhm.
Und deswegen konnten die nicht unbedingt sofort auf eine andere Druckerei springen, aber jetzt ist es raus und die Reihenfolge ist uns eigentlich egal, in welcher Reihenfolge das erscheint. Von daher alles gut.
Irgendwie erreicht die Klimakrise uns alle. Was ich mich nur frage ist, wie du das mit deiner Zeit anstellst, lieber Hannes. Ich habe nämlich gesehen, dass du noch ein zweites Projekt hast, von dem du gerade gesprochen hast. Mhm. Ich war wirklich mal wieder auf Webtoon. Das mache ich abends ganz gern, weil so 1-2 Episoden von was auch immer kann man da mal noch vorschlagen.
Ja, genau. Das ist so, ne? Perfekt für nebenbei.
So, absolut. Und dann hieß es hier, klick da mal drauf, hat mir Webtoon gesagt. Und zack, war ich, weil was, das ist ganz aktuell von dir gibt. Ich habe die ersten 3, glaube ich, Episoden waren Zeitpunkt 3 gelesen.
Ja.
Erzähl mal, wovon reden wir eigentlich?
Ja, also das ist ein Webtoon. Für alle, die nicht so ganz wissen, was das ist. Das ist im Grunde Comics, die im Scroll-Format in bunt. Aber so, ich sag mal, weitesten Sinne so einen ostasiatischen Manga-Stil fahren. Größtenteils, aber nicht nur. Und die liest man auf dem Handy. Ne? Also Comics, die man auf dem Handy liest. Ja, genau. Und da bin ich seit 1,5 Jahren, fast 2 Jahren dabei. Habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht, beim Webtoon-Wettbewerb, Call to Action hieß der, das war glaube ich schon 2022, da habe ich halt ein Pilotprojekt gemacht, nicht gewonnen, nicht mal in die finale Runde gekommen, irgendwo vergraben unter den 1000 anderen Beiträgen, aber eine Redakteurin hat den gefunden, wir haben alle tausende Beiträge sich angeguckt, wow, tatsächlich. Hm. Eine Redakteurin hat den gefunden und fand den super, dann ging es ne, durch die Hierarchie durch,
ja,
ein Riesenkonzern, das ist ja ne, Naver, südkoreanischer Mammutkonzern, Medienkonzern und dann aber die amerikanische Abteilung davon.
Na klar.
Und ja, genau, und dann sind wir gegen die Produktion los und jetzt arbeite ich da seit einem Jahr akut dran. Ja, und das ist ein ganz schöner Akt. Also es ist so, wie ich mir, es ist, ich glaube, näher ans Manga-Zeichnen kommt man nicht ran. Ich wollte immer Manga zeichnen, haben wir, glaube ich, alles immer vielleicht schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen meinen Stil beeinflusst hat. Und das ist praktisch, also der Workflow und das Volumen, das Arbeitsvolumen und die Geschwindigkeit, das ist alles sehr Manga-artig.
Ja, es ist ja auch so, dass in Japan, also nicht in Deutschland, aber in Japan, die Manga ja auch kapitelweise erscheinen.
Genau.
Und auch kapitelweise produziert werden und erst später werden die zusammengefasst in einem Band.
Genau. In dem Fall ist es ja, die haben da halt das Season-Format, ne? Wie Netflix, kann man sich das vorstellen. Also das ist dann so wie Netflix für Comics.
Irgendwie ja, vielleicht, ne? Den hört man oft.
Und ich habe halt eine Season und ne, wenn du dann eine bestimmte Statistiken erreichst, wenn die vordefiniert sind oder so ein bisschen vage vordefiniert, dann kriegst du eine zweite Season.
Mhm.
Ja, genau.
Quasi Auftragsverlängerung dann letztlich. Ne?
Richtig, ganz ja. Genau. Also Vertragsverlängerung. Und dann würde ich halt ein weiteres Jahr an dem Projekt arbeiten.
Darf schon sagen, wie viele Episoden jetzt deine erste Season haben wird?
Ja, 35.
Mhm.
35 Episoden werden das sein. Und jetzt sind gerade 3, 4 draußen. Das ist jetzt erst vor 2 Wochen online gegangen. Mhm. Ne?
Also. Vielleicht, was sollten wir einfach mal erwähnen, wie es heißt und worum es geht.
Ja, genau. Ah ja, der Inhalt ist, das war das Format, ne?
Titel,
ja. Der Inhalt ist, das heißt My Super Eldritch High School Melee Festival.
Mhm.
Also den Namen habe ich ausgesucht, weil ich dachte da, ich wollte irgendwas Spaßiges machen, halt was mit Action natürlich.
Mhm.
Und mir ist, zu dem Zeitpunkt habe ich gerade ein paar Mangas gelesen, Animes geguckt und mir ist aufgefallen, dass halt die Namen alle immer länger werden.
Mhm.
Und das ist halt absurde, absurde Ausmaße an. Und dann dachte ich, ja, da lehne ich mich rein,
ja.
in diese absurden Ausmaße. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Also im Grunde, der Titel ist das Konzept.
Mhm.
Und ich dachte halt, ich war fest davon überzeugt, dass die den Titel bestimmt noch eng geändert haben wollen. Der ist bestimmt zu lang und zu merkwürdig. Aber den Titel haben sie exakt so gehalten.
Ja, wenn es ein Trend ist, muss man sich anpassen.
Ja, genau. Genau, und das ist halt, es geht um Highschool, Eldritch Horror, Transformation, Werwölfe, Vampire,
Kämpfe,
Fighting,
weiter, ja,
bam, 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 bam. Ja, genau.
Aber mit einer weiblichen Protagonistin.
Mit einer weiblichen Protagonistin.
Das fand ich das war für mich so der interessanteste.
Ja, das war jetzt eine Premiere für mich. Also ich habe immer, bisher habe ich immer männliche Protagonisten gehabt, aber ich musste halt jetzt quasi mein inneres 15-jähriges Mädchen finden.
Okay. Ja.
Aber ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, von daher war das nicht so schwer.
Hannes träumt von Jungs, die ihm Liebesbrief schreiben. Ja.
Ich kann immer
Was soll ich sagen? Irgendwo ist es drin.
Ich kann ja mal von meinem Leseerlebnis erzählen. Ich habe das ja gesehen von dir. Das kommt, das muss ich jetzt lesen. Ganz geil. Langer Titel, okay, guck's dir mal an. Und dann dachte ich mir, oh, Horror und Boys Love und Action und oh. Und dann dachte ich mir, geil, Horror und Highschool-Kram. Und es war halt einfach geil gemacht. Es spielt ja mit den Klischees. Es bricht ja weitestgehend die Dinger dann auch auf und so. Und
ja,
das
ja,
macht halt,
genau.
Dann bin ich so ansprechend.
Ja.
Es geht diesen Schritt weiter eben über das Klischee quasi hinaus.
Ja.
Das hat mir so gefallen.
Ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich das Konzept mir ausgedacht habe, dass es so mein eigentlich persönliches Twin Peaks ist, oder? Also ich jetzt natürlich nicht ganz so gediegen, ja, aber so von diesem weirden Mischmasch her, ne? Also du hast diesen weirden Genre-Mix und auch diese Stimmungswechsel, ne? Bei Twin Peaks hast du ja diese krassen Stimmungswechsel, die so faszinierend sind, ne? Von absurdem Vorstadtdrama, Soap-Opera zu brutalem Horror, zu Mysterium, zu Akte X, so, ne?
Mhm.
Und das, so diesen Flair, diesen Charme wollte ich halt haben, ne? Und dann das dann halt aber mit mehr mit, statt Soap Opera ist es halt Anime, Love Triangle, Highschool-Kram, Drama. Und dann halt dazu eben diesem Eldritch Horror so von der Seite so ein bisschen manchmal da rein.
Du gehst ja auch von Anfang an in die Vollen. Ist ja nicht so, dass sie uns jetzt irgendwie unsere Protagonisten verheimlicht und sie hat ein Mysterium und es gibt ein Geheimnis. Nö, die ist gleich irgendwie Episode 1 oder 2 ist die voll am Start und gibt Vollgas. Und wir wissen Bescheid. Okay, cool, hier werden keine Gefangenen gemacht. Das fand ich schon eine interessante Herangehensweise. Da hast du schon irgendwie Feedback vom Publikum? Hast du schon zum jetzigen Zeitpunkt da irgendwas gehört?
Ja, ich hatte hier jetzt schon ein paar Leute, die am Stand waren. Ich habe mir ein Roll-Up-Display gedruckt und habe das es sind tatsächlich Leute, die das lesen, echte Leute. Echte Menschen. Leute, nicht nur echte Menschen, die auf der anderen Seite vom Telefon sitzen. Genau. Und die waren auch sehr interessiert und fasziniert. Und also ich habe sehr, sehr positives Feedback auf jeden Fall gekriegt von den Lesern.
Ja, ich glaube, das wird auch von Webtoons schon, also so habe ich das immer gesagt bekommen, wird auch schon so gefordert, dass man nicht so lange so eine Einführung hat, die sich ewig zieht, sondern dass man schnell drin ist.
Ja, genau.
Man muss schon den Leser bei Webtoon oder die Leserin mit wenig Material schon schnell dahin bringen, wie es eigentlich läuft.
Genau, und das deckt sich, also ich sag mal 35 Episoden ist ja ziemlich lang, also es kann eine lange Geschichte sein. Wenn man es drucken würde, wären es vielleicht 2 Manga-Bände oder anderthalb oder so. Und also es wären schon mehrere 100 Seiten. Und aber der erste Akt, was man normalerweise als ersten Akt betrachten würde in der klassischen, im Film oder so, das erste Drittel des Films, das muss halt nach den ersten 6 Episoden komplett im Kasten sein. Also der erste Akt, da muss komplett klar sein, worum geht es, wer ist dabei, was ist der der Hauptanziehungspunkt von der ganzen Serie, was ist der Charme. Und das deckt sich total, hat sich sehr gedeckt mit meinen eigenen Ambitionen, weil ich merke auch, meine Aufmerksamkeitsspanne leidet auch unter den Medien, so, ne? Und ich bin schnell ungeduldig dann, wenn ich merke, weil, dass es nicht vorangeht, weißt, in so einer Geschichte. Und dann, ich habe das auch bei vielen Webtoons zum Beispiel gehabt, ne? Scroll und dann okay, nächste Episode scroll. Okay, wann geht's weiter? Wann passiert endlich was so richtig? Ne? Also es passieren Dinge, aber es geht nicht voran im Plot und in der Geschichte, dramaturgisch betrachtet. Ne?
Episodenlang nur Talking Heads,
genau. Immer
um dasselbe Thema, ich lieb mich nicht, keine Ahnung.
Ja, und ich habe mir vorgenommen, halt meine persönliche Ambition dabei ist halt, ich möchte, dass halt in jeder Episode wirklich was Entscheidendes passiert von der Geschichte. Ne? Das ist sozusagen, keine Episode darf verzichtbar sein und soll halt einen echten, so einen emotionalen, narrativen, dramaturgischen Wert liefern für den Leser. Und ich wollte nicht dieses fußgängerische Dings, also da soll schon was drin sein. Und idealerweise auch einen mehrfachen Lesewert haben. Also wenn ich überlege, meine Lieblingsgeschichten, die habe ich, also, keine Ahnung, Akira oder so, ne, den ersten Akira-Bände, die ich hatte, die habe ich zerlesen, also die sind auseinandergefallen, die Bücher, ne, weil ich die so oft gelesen habe. Und so ein Ding wollte ich auch haben, ne? Ja.
Und vor allem ist es auch voller Action. Du hast also ganz viele von diesen Szenen drin, die einfach erstmal haut drauf, weiß eigentlich gar nicht genau wegen wen, aber scheinbar ist es echt gerade ein brutaler Kampf und auch ein Epicness Deluxe voller, also wenn da jetzt irgendwann mal einer Saiyajin Level 3 erreicht, ich wäre nicht überrascht, sage ich mal.
Ja, ich will nicht spoilern.
Also mega, macht mega Spaß und ich meine, die ersten 3 Episoden, das gibt ratzfatz, Leute, guckt es euch mal an. Wirklich, ihr habt ein Handy wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt neben euch liegen und hört diesen Podcast darauf. Schaut mal drauf, Webtoon sowieso eine tolle Sache, spätestens als Abendlektüre. Und wenn man dabei noch tolle Geschichten vom Hannes lesen kann, warum denn nicht?
Kommentieren, liken und Abo hinterlassen.
Genau.
Ist auch wichtig, ne? Für den Algorithmus, die lieben das.
Ja,
ja, auf jeden Fall. Für den die Views, die Likes, die Subscriptions.
Ja, braucht auch.
Like, Favorite, Subscribe, Ring the Bell.
Braucht auch für seine zweite Season, ne?
Also, ja, genau. Ich brauche halt, ich daran muss bestimmte Statistiken erreichen.
Ja, genau. Es kann noch so gut sein, noch so beliebt sein, wenn die Interaktionen nicht da sind auf der App.
Das steht halt in den Sternen, das kann ich noch nicht sagen. Also die Stats kommen dann so langsam reingetröpfelt über die nächsten Wochen, Monate. Ist ja gerade erst gelauncht, deswegen kann ich es noch nicht abschätzen.
Mir ist auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass du andere Dinge, glaube ich, inzwischen auch hast drucken lassen, die es noch nicht gedruckt gab. Erzähl mal noch kurz der Schwenk auch zu anderen Serien von dir. Was hast du hier mit beim Salon? Was zeigst du dem Publikum?
Ach so, ja, Sachen, die ich auch selber independent produziert habe. Das war Of Stars Profaned, Der ist ja im letzten Jahr, es ist so in das letzte Kapitel gegangen. Das habe ich dann abgeschlossen damit. Ich wollte dann auf lange Sicht einen zweiten Story Arc machen, aber das ist so ein Ding, das ist so nebenberuflich, sage ich mal. Ne? Das ist halt, das mache ich komplett. Das ist so mein Baby, das ist so abgekapselt. Das mache ich dann, wenn es soweit ist. So, ne? Damit möchte ich mir auch Zeit lassen. Aber ja, genau, das habe ich alles dabei. Illustrationen und so, das ist so das, mit dem ich hier bin.
Mit dem eigenen Stand oder am Stand der Solidarity, wo bist du da aufgestellt?
Am eigenen Stand, in Halle D.
Bist du zufrieden mit Halle D und ihrer Lage und ihrer Ausschilderung?
Also ja, es ist halt ein bisschen ab vom Schuss, so habe ich das Gefühl. Ich habe das, aber die Leute finden es anscheinend.
Ja.
Und da, also da, aber ich bin mit der Lage und so, also mit dem Raum sehr zufrieden. Ist schön, ist angenehm, ist
vor allem mit dem Wetter jetzt.
Es regnet nicht rein.
Ist auch gut, ja.
Wir sind direkt am Fenster zufällig gelegen.
Es gibt Platz zwischen den Ständen. Also wenn man in den anderen Hallen ist, es gibt nicht viel Raum. Also man denkt ja, die Verlagshalle, Halle A, sollte die beste sein.
Sehr gepackt, ja.
Aber die ist sehr voll.
Mhm.
Es gibt nicht viel Platz. Wir signieren ja da bei CrossCult und sehen das ja in erster Linie immer vor uns direkt. Und da ist es stickig.
Mhm.
Es ist eng. Es ist
laut. Da ging es schon ein bisschen luxuriös in Halle D.
Bei uns ist so irgendwie
mit Kronleuchter.
Schönes Ambiente.
Ja, mit Kronleuchter,
genau. Wir haben Fenster hinter uns, das heißt, wenn es doch muffig wird.
Einfach Fenster auf.
Fenster auf.
Falls die Verkäufe nicht stimmen, einfach rausspringen.
Ja, genau. wird nicht so schlimm sein, weil es nicht so hoch ist. Und es gibt jetzt Unwetter in Erlangen über die Nacht oder gab es oder gibt es vielleicht immer noch. Und in den anderen Hallen mussten jetzt Vorkehrungen getroffen werden, damit die Stände nicht unbedingt nass werden oder umgewirbelt werden und bei uns, wir mussten nur die Tür zumachen.
Ja, letztes Jahr war es die Hitze.
Mhm, dieses Wasser.
Dieses Jahr ist es das, die Nässe.
Genau. Ja, also es ist komplett opposite.
Aber es regnet ja eigentlich die ganze Zeit. Ist es wirklich Unwetter? Ist es wirklich Sturm?
Also
die hatten gestern Dinge angekündigt, die klangen wirklich krass apokalyptisch. Die haben zum Beispiel die komplette Datev-Bühne nicht mehr bespielt.
Mhm. Ah, ja,
alles verlegt und so. Aber das ist halt einfach jetzt auch mal, noch ist nur Regen.
Ja, also ob es jetzt passiert ist oder nicht passiert, ist egal. Aber wir mussten uns keine Sorgen machen, als wir aufgewacht sind. Mussten wir uns nicht da mal raus, steht unser Stand noch.
Mhm, ja,
also
ja,
man geht sorgenfreier ins Bett.
Ja, das stimmt.
Im Reduttensaal, im selben Gebäude, in dem auch das Markgrafentheater ist, in dem gestern die Max und Moritz Skala stattfand. Auch ein Preis, den ihr kennt. genau, also dann lass doch mal kurz mal den Schwenk eben auch machen, zum Beispiel zur Bühne von Halle D.
Mhm.
Lieber Ralf, da wirst du auch sein. Ist das richtig?
Ja, ich war da auch schon. Ich hatte am Donnerstag einen Vortrag zum Thema Verlagsbewerbung. Da habe ich ich mache das ja schon seit über 10 Jahren, mich bei Verlagen bewerben, pitchen und habe auch bisschen schon Erfolg gehabt, bei großen und bei kleineren. Und über die Jahre habe ich immer sehr viel Hilfe von anderen bekommen und ich dachte mir, ja, gebe ich das mal auch mal immer ein bisschen weiter. Und habe ich auch eigentlich schon vor 6 Jahren beim vorletzten Erlangen, habe ich jetzt richtig gerechnet? Ich weiß es nicht. Habe ich sogar schon bei dem digitalen Stream gemacht. Der kam sehr gut an zu einem Thema, wie man Comics macht. Und dann letztes Jahr habe ich auch einen Vortrag gegeben, wie man Comic-Skripte schreibt. Und dieses Jahr dachte ich mir, gehe ich mal in den nächsten Schritt. Wie bewerbe ich mich dann bei einem Verlag? Und habe dann darüber einen Vortrag gehalten. Ursprünglich hatte ich einen Workshop-Raum bekommen, dachte ich, mache ich das so eine Art Klassenzimmer, wo man so auf gleicher Ebene so ein bisschen sich auch austauschen kann und dann können die mir auch Fragen stellen, dann kann ich auch ein bisschen Feedback geben. Dann wurde aber ein bisschen hin und her geschoben, der Workshop-Raum wurde mir weggenommen und dann ist das mit anderen Sachen kollidiert, dann mussten wir den Termin verschieben und dann sind wir dann auf Donnerstag gekommen, weil ursprünglich sollte das, glaube ich, am Samstag stattfinden oder am Freitag. Und dann habe ich so stattdessen eine Bühne bekommen mit so ein paar Stühlen davor. Und ich dachte mir, ja, vielleicht kommen 1-2 Leute, aber es war dann rappelvoll. Es war so voll, dass die ganze Solidarity lahmgelegt wurde und die Leute standen und saßen auf dem Boden Und die Technik hat auch noch nicht gestanden, weil es war halt der erste Tag der Messe und es wurde noch aufgebaut. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, das was übrigens auch letztes Jahr passiert ist, die Technik hat nicht funktioniert erstmal. Und habe ich die Gelegenheit genutzt, erstmal so zu fragen hier, wie sieht das aus? Habt ihr schon Verlagsbewerbung versucht? Oder was genau möchtet ihr wissen? Und haben mal so eine offene Fragerunde gestartet. Mhm. Und das hat dann schon so die Türen geöffnet zur gegenseitigen Kommunikation, was ich sehr...
Das heißt, als Workshop aufgebaut und nicht als Vortrag in dem Sinne?
Ja, es war schon ein Vortrag, man konnte mir nur Fragen dabei stellen und dann hab ich sehr viel erzählt da schon und es überraschenderweise, also ich habe nicht damit gerechnet, war das doch sehr erfolgreich und die Nachfrage war sehr groß und die waren alle bis zum Ende da, bis ich dann nicht mehr konnte, weil ich zur Signierstunde musste. Mhm. Und im Nachhinein hat sich aber rausgestellt, dass Leute, die auf das Programmheft, auf die gedruckte Version geguckt haben vom Erlangen, da stand nämlich noch die ursprüngliche Uhrzeit, die kamen dann gestern und haben dann gefragt, wo ist denn der Workshop? Und da musste die Solidarity dann vertrösten sagen, Termin wurde verschoben und stand zwar auch auf der Internetseite, aber es guckt nicht jeder unbedingt auf die Internetseite, wenn man ein gedrucktes Programm hat. Und die waren dann natürlich auch nicht so glücklich, also es tut mir auch furchtbar leid, aber das Problem ist, die Leute, die gestern noch gekommen waren, wenn die auch noch am Donnerstag gekommen wären, wir hätten den Saal gesprengt, wir hätten das abbrechen müssen, dann wär's nicht mehr möglich gewesen. Also,
das ist eine Brandschutzgefahr.
Also wir haben die Kapazitäten mit den Leuten, die dann kamen, schon fast gesprengt. Wenn die gestern kamen, auch noch dazu gekommen wären, dann wäre das ein Problem gewesen.
Ich habe schon gehört, es ist so voll, dass man teilweise am Stand der Solidarity eigentlich gar nicht richtig rankommt auch.
Wie gesagt, der war lahmgelegt, der war komplett lahmgelegt. Die konnten nichts. Natürlich haben die dann waren die jetzt darüber nicht wütend oder so, weil es war ja eine Veranstaltung der Solidarity. Ja. Daher ist das vollkommen okay gewesen. Aber man konnte am Stand der Solidarity halt nichts mehr machen, weil überall dann die Leute davor standen und saßen, die eigentlich meinem Vortrag gefolgt sind. Und rechts war ja auch eine Theke, die war auch komplett blockiert und die Stühle waren alle voll und zwischen den Stühlen saßen und standen noch Leute. Das ging bis in den Flur zur Treppe und hoffen wir, dass wir vielleicht, wenn wir sowas wiederholen, man mir zutraut, wieder einen Vorlesungssaal zu geben, weil den habe ich beim letzten Mal auch gefüllt. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum ich dieses Jahr nicht auch wieder was kriege, wo etwas mehr Platz ist.
Ah, passen so sehr viel mehr Leute hier in die Vorlesungssäle. Ich kenne die ja inzwischen auch, weil da auch Panels von mir stattfinden. Passen da viel mehr Leute ins Publikum als jetzt bei dem, was ihr da jetzt habt?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es ist mehr Luft da, sagen wir es mal so. Und es ist auch für den Brandschutz ein bisschen besser, weil die Vorlesungssäle dazu gemacht sind. Aber die Vorlesungssäle, die du kennst und die wir kennen, das sind sogar nur die kleinen. Es gibt noch größere. Aber ich glaube, nur die kleinen dürfen wir benutzen für die Messe oder durften wir letztes Jahr für die Messe benutzen. Und den haben wir schon auch gefüllt. Gut, da standen auch Leute an den Seiten, aber da war es nicht so extrem. Und da hat alles pünktlich stattgefunden, so wie angekündigt. Also, wenn das so dieses Jahr wieder stattgefunden hätte, das wäre besser gewesen. Und heute gibt es wieder einen Vortrag. Heute ist ja von der Solidarity eine Aktion Comics gegen Rechts. Und in dem Zusammenhang erzähle ich ein bisschen darüber, wie ich Diversität in Comics betrachte. Dabei will ich weniger irgendwie predigen, ihr sollt alle diverse Comics machen, sondern ich will so ein bisschen mich mit den Ängsten oder vielleicht Sorgen oder mit den Hindernissen, die man vielleicht sieht als Autor oder Autorin, beschäftigen. Es gibt Leute, die zwar sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr Diversität reinbringen, aber ich traue mich vielleicht nicht. Ich habe die und die Bedenken und damit will ich mich so ein bisschen beschäftigen.
Weil du auch super viel Erfahrung hast und auch verschiedene Sachen gemacht hast. Wie divers sind denn deine Figuren?
Ich würde sagen, ich versuche mir weniger darüber Gedanken zu machen, dass die divers sind, sondern ich versuche einfach ein bisschen, Diversität spiegelt mehr unsere Realität, weil die reale Welt, in die wir leben, ist nun mal divers. Da sind nicht alle nur weiß oder alle nur dünn oder nur dick oder alle nur blond. Es gibt
halt alle doof.
Okay, da können wir uns vielleicht ein bisschen einig sein, aber grundsätzlich das Konzept ist ja, oder der Gedanke, warum Diversität so wichtig ist, weil es die reale Welt widerspiegelt. Und genau das versuche ich ja auch in meinen Comics. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, meine Protagonistin in Zinnober muss jetzt weiblich und schwarz sein, sondern es hat einfach gepasst von dem Gefühl, das ich dabei hatte. Es war weniger die Intention, das divers zu machen, sondern weil das Setting, in der ein Teil der Story spielt, ist halt auch Afrika. Und da wollte ich halt eine coole Actionheldin dann machen in dem Setting. Und so gehe ich eigentlich fast jede Geschichte an. Bei Hannes hatten wir das Thema ja auch vorhin und das ist weniger der Zwang, das machen zu wollen, sondern es fühlt sich halt für uns oder für mich jetzt sehr natürlich an, das so zu machen, und es fühlt sich irgendwie sehr unnatürlich an, das nicht so zu machen.
Also heute im Anschluss nach dem Panel Comics gegen Rechts kann man direkt zu dir kommen und danach die Johanna Baumann übrigens hören. Die Schlogger, die ist heute auch nochmal am Start hier zum Gespräch beim Tele-Stammtisch. Ja geil, und vielleicht nochmal kurz zur Comic-Seite deines Jobs. Wie sieht's denn da gerade aktuell aus? Wie aktiv bist du gerade mit Comics machen beschäftigt?
Ja, also ich habe mich tatsächlich das letzte halbe Jahr mit Videospielen eigentlich mehr beschäftigt, aber tatsächlich habe ich noch Comic-Projekte in der Pipeline und natürlich Impio 3 ist noch in der Produktion, also Comics machen tue ich immer noch.
In der Pre-Production,
ja.
Du schreibst da, bist am Skript schreiben.
Der Plot steht schon für Buch 3, das Skript ist schon angefangen, ist schon sehr poliert. Ich denke mal, der Fluss wird so wie die Produktion von Buch 2 sein, dass wir einfach warten, wann Hannes Zeit hat. Hoffentlich zwischen Season 1 und Season 2. Also Season 2 gehen wir schon davon aus, dass es die geben soll. Mhm. Und dann gucken wir, dass wir irgendwo zwischen seinen Webtoon, zwischen Season 1 und 2 so einen Puffer finden, wo er dann schnell durchziehen kann. Und ja, dann gibt es noch andere Projekte, über die ich noch nicht so viel reden darf, aber Comics mache ich noch, aber es gibt jetzt nichts, was irgendwie werbebedürftig ist oder schon werbereif ist.
Also wie das klingt, auch mit deinem quasi Vortragsprogramm, das du hier hast, klingt das wie was, was du zum Beispiel auch an der Volkshochschule machen könntest
und
online machen könntest? Erzähl mal davon.
Also ich gebe tatsächlich mittlerweile auch regelmäßig Kurse an Schulen. In Aachen habe ich letztes Jahr an einer Gesamtschule einen zweiwöchigen Kurs zu dem Thema gegeben. Das war das waren Projektwochen. Das war sehr schlauchend, weil ich mich an Aufstehzeiten von der Schule erstmal gewöhnt
habe. Der Tag- und Nachtrhythmus ist einmal umgekehrt.
Ich war zwar auch auf einer Gesamtschule, also auf einer Ganztagsschule, aber ja, das ist schon ewig her, und so früh aufstehen, so lange arbeiten durch, war ich erstmal nicht mehr so gewohnt, und Kinder haben so viel Energie.
Arbeiten und Kinder, Halleluja, willkommen in der echten Welt. Genau.
Ja. Ja, musste ich zwei Wochen durchziehen, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein richtig tolles Projekt zusammenbekommen. Wir haben sogar ein gedrucktes Heft am Ende gehabt. Gebe ich an einer Kunstschule, die es in Bremen und in Hamburg gibt. Das sind so zwei Schwesternschulen. Habe ich letztes Jahr in Hamburg einen dreitägigen Kurs gegeben. Mache ich im Juli wieder. Einmal in Bremen bei der Schwesternschule. Und gleichzeitig dann immer in Hamburg. Mhm. Für eine Woche mache ich dann einen kompletten Kurs. Dann versuche ich, junge Leute dabei zu helfen, bis zum Ende der Woche einen kompletten Comic von Anfang bis zum Ende produziert zu haben. Das macht mir sehr viel Spaß, das Unterrichten, und dementsprechend ist dann so derzeit mein Content-Output anderen zu vermitteln, wie sie auch Content rauskriegen.
Das ist eigentlich eine geile Idee, denn da haben die innerhalb von einer Woche ja auch ein Erfolgserlebnis und haben dann was in der Hand und können dann vielleicht sogar zeigen, und ja, dann kriegen sie noch Feedback und können vielleicht weitermachen und so. Coole Sache. Ja. Comic Salon 2024, ist ein bisschen nass, haben wir schon festgestellt.
Feuchtfröhlich.
Wie laufen eigentlich die Signierstunden?
Ja.
Gut, besser als letztes Mal tatsächlich, ne?
Gestern lief es besser als vorgestern. Vorgestern war es sehr bescheiden. gestern lief es besser. Also, was mich besonders gefreut hat, es kamen Leute, die unser erstes Buch gekauft haben, wieder. Die waren beim letzten Erlangen dabei und die kamen jetzt wieder. Nur um uns, also einer kam wirklich nur nach Erlangen, um sich das zweite Buch zu holen und von uns signieren zu lassen.
Ja, ja.
Einer war sogar da, der wollte sich das zweite Buch signieren lassen, aber hat es zu Hause vergessen, hat sich das zweite Buch deswegen nochmal gekauft, nur um es von uns signieren zu bekommen.
Die Hard Fans.
Ja. Das Interessante finde ich, wenn die Leute wirklich ankommen, also ich meine, Qualität über Quantität, ne? Also weil wir hatten Leute da, die wirklich sehr intensiv sich schon mit dem Inhalt beschäftigt hatten. Ne? Also der hatte wirklich extrem präzise, zielgerichtete Fragen über das Setting, über
Easter Eggs.
Wo kommt das her? Was ist das? Hatte noch Fragen, ist mir bei zum Beispiel Eldritch Festival da auch passiert gestern, ne? Dass da Leute am Stand waren. Und das ist halt besonders cool.
Ja, ne? Bei uns fühlt sich der Tisch nicht so wie bei Victor Santos. Aber dafür die Leute, die dann doch kommen, die zeigen halt
einen Stand. Aber ich muss sagen, es sind deutlich mehr Leute da, als zum Beispiel letztes Mal in Stuttgart, als wir Signierstunden hatten bei Crosskult. Ne? Also ich habe das schon
Gefühl. Es kamen mehr Leute wegen uns, sagen wir es so.
Ich hatte auch schon das Gefühl, dass mit dem zweiten Band es ein bisschen, da war ein bisschen mehr schon irgendwie. Ja. Also das war so
ist ja auch Eindruck. Nur, dass der zweite Band meistens nochmal Werbung für den ersten Band
ja,
ist.
Ja, genau.
Und
wir reden also von einem Erfolgsprojekt. Das freut mich wirklich mega zu hören. Mensch, Jungs, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute da wart und ein bisschen auch aktuelle Projekte vorgestellt habt. Ich würde dringend empfehlen, liebes Publikum, dass ihr mal in die Shownotes guckt und euch auch mal einen Eindruck davon macht, was es gerade bei Hannes gibt, vor allem wo es gibt, wo man auf Webtoons klicken muss und falls euch die langen Titel nicht gemerkt
genau,
haben solltet.
Wenn du da einen Link reinpacken kannst.
Sowieso, machen wir immer. Und dann natürlich auch mal zu gucken, was beim Ralf noch so geht und ob der vielleicht auch in eurer Schule mal einen Kurs geben könnte.
Ja, also ja. In Berlin gebe ich vielleicht demnächst auch was, also, aber es steht noch in Sternen. Aber ich assistiere auch Hannes ja ein bisschen. Wollen wir
ja,
nicht reden,
das hat man nicht erwähnt.
Ab der Mitte hat er mich gefragt, ob ich ein bisschen helfen kann.
Ah, genau.
Schneller.
Ja, richtig.
Also
im Manga. Manga-Style.
Ja, ich bin
also
so nebenher noch sein Assi.
Ja, Webtoons halt, ne? Das wird dann so schnell so viel, dass du eigentlich ein Team brauchst.
Ja, also genau. Wenn du genug verdienst irgendwann, ja. Dann musst du auch Assistenten haben, weil je erfolgreicher du wirst, desto mehr musst du abliefern. Das ist nicht so, dass man sagt, oh, der ist erfolgreich, der kann sich jetzt ausruhen.
Ja, genau. Ja,
sondern wenn du das ist in Japan beim Manga auch so, je erfolgreicher du wirst, mehr musst du dann am Ende leisten.
Wie viele Assistenten hat der Ichiro Oda?
Ja, ja.
Und 20 Stück, ich weiß es nicht, ne? Ja. Also es ist krass, man muss sich echt sehr, sehr, sehr konzentrieren. Wahrscheinlich irgendwann komme ich wahrscheinlich in den, also wenn ich Glück habe, komme ich irgendwann in die Lage, dass ich wahrscheinlich nur noch Storyboards machen kann.
Nur noch scribbeln, den Rest
machen. Also, das heißt, das Problem ist, dass das Anstrengendste an der ganzen Sache, Storyboarden oder die Thumbnails zu machen, die Story sich auszudenken, das ist halt auf jeden Fall am forderndsten.
Spätestens,
dann muss ich mich am stärksten konzentrieren, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das 8 Stunden am Tag oder 12 Stunden am Tag wie auch immer machen könnte. Das ist schon hart.
Wenn die Anime-Adaption kommt, ne, dann kriegst du so viel Erfolg und so viel Kohle. Dass
ja,
du,
auf jeden Fall.
Alles klar, ich merke schon. Crunchyroll, wir sind dabei.
Ein Shoutout an Tatjana, die sitzt im Publikum, die ist auch der Assistent dabei mit. Also die ist auch dabei.
Deine Entourage arbeitet gleich. Mega gut. Jungs, vielen, vielen Dank. Ich lass krachen und viel Erfolg noch hier weiterhin beim Comic Salon in Erlangen. Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Sie ist wieder da und ich freue mich mega, denn sie hat hier beim Salon eine Menge Dinge zu tun. Sie hat ja auch Panels, Veranstaltungen und sonstige Sachen. Ich habe sie hier nur wieder auch schon in einem Panel als Publikumsteilnehmerin quasi sitzen sehen. Schön, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin die Verena Maser. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Du hast dieses Jahr einiges zu tun hier auf dem Salon, oder?
Ja, mache ich einen Vortrag zum Thema Girls Love, also Liebe zwischen Mädchen im japanischen Manga.
Mhm.
Und morgen mache ich nochmal meinen Workshop zum Manga übersetzen.
Mhm. Nochmal deinen Workshop?
Ich habe den 2022 schon mal gemacht.
Mhm.
Und diesmal nochmal, weil damals, also es dürfen immer oder können immer nur 15 Leute ungefähr teilnehmen und letztes Mal war es schon voll und einige konnten nicht mehr mitmachen. Und dann haben wir gesagt, hey, wäre doch cool, wenn wir es dieses Jahr nochmal machen und dann haben die Leute nochmal eine Chance zu kommen.
Lass doch gerne mal, wenn du möchtest, ein bisschen auf die Inhalte der jeweiligen Veranstaltung eingehen.
Ja.
Dieser Workshop wie ist der aufgebaut mit dem Übersetzen? Wie machst du das?
Also ich gehe immer davon aus, dass die Leute kein Japanisch können, natürlich. Und deswegen mache ich erstmal so, viertelhalbe Stunde rum ein bisschen Einführung in die japanische Sprache, ne? Was muss man da beachten, wie ist die Grammatik so aufgebaut, wie funktioniert das alles, wie diese Zeichen aufgebaut sind und so weiter. Dann können die Leute auch mal so ein bisschen mitraten und gucken, was sie schon verstanden haben oder auch nicht. Und dann machen wir ein bisschen so Grundlagen des Übersetzens, also wie funktioniert es überhaupt, welche Schwierigkeiten gibt es, dass es eben nicht 1:1 ist, dass man ein Wort nimmt und in ein anderes Wort übersetzt und dann ist man fertig. Es wäre schön, aber es ist halt nicht so. Und sowas wie Soundwords und lustige Sachen. Und am Schluss machen wir dann noch einen Blog mit gemeinsamen Übersetzen. Also ich habe so 3 Kurzgeschichten rausgesucht, die ich schon mal so roh vorübersetzt habe. Und dann können die Leute gucken, was sie draus machen oder auch nicht.
Und da trägt man sich dann vorab eine Liste, muss sich quasi anmelden und kann dann teilnehmen am Workshop.
Genau, also es eigentlich ist gedacht so, dass man, ich glaube, man muss eine E-Mail schreiben oder man geht zum Infozelt irgendwas und kann sich anmelden. Aber wir haben gesagt, also wenn Leute spontan vorbeikommen und sagen, hey, ich konnte mich nicht mehr anmelden, dann nehmen wir die auch noch mit rein.
Mhm.
Also ich glaube, 15 Leute, ich glaube, das Maximum war irgendwie so 18, haben wir gesagt, weil dann wird es auch schwierig mit dem Workshoppen sozusagen. Aber wer Lust hat, gerne vorbeikommen. Es ist auch für alle Altersstufen, also es ist kein Gore und Blatt zu erwarten und keine Sexszenen. Also da kann man auch Kinder mitnehmen, wenn sie sich dafür interessieren. Kein Problem.
Und im zweiten Panel, da geht's um Götzler, hast du gemeint.
Genau.
Was sind da die Hintergründe? Wie setzt sich das zusammen und warum nicht Beuslav?
Also zum einen, weil es für Beuslav schon öfter mal Veranstaltungen gibt, also das Gefühl zumindest, weil Girls Love ist die Nische und Boys Love ist der Mainstream, in Anführungsstrichen. Mhm. Und es ist ja auch so, ich habe meinen Doktortitel deswegen, weil ich eine Doktorarbeit geschrieben habe zum Thema Girls Love oder Liebe zwischen Mädchen im Manga von 1890 bis 2012 oder sowas. Und ja, aus diesem Wissensschatz schöpfe ich immer noch, weil es auch seither nicht so viele Arbeiten zu dem Thema gab und weil ich so die Einzige im deutschsprachigen Raum bin eigentlich, die sich mit dem Thema auskennt. Und deswegen werde ich dazu immer gerne gefragt. Und deswegen update ich immer das, was ich so habe und präsentiere das dann den Leuten.
Und wie baust du es inhaltlich auf?
Also ich erzähle ein bisschen was zur Situation von lesbischen Frauen in Japan natürlich. Wenn man so ein bisschen guckt, wie das, also weil darüber weiß das Publikum in aller Regel ja auch nichts. Und dann schauen wir uns an, wie das Genre entstanden ist in Japan, wie die wechselvolle Geschichte aussah. Wir gucken uns an, was für Inhalte drin sind, was die Fans sind, Verlage, KünstlerInnen, die dahinter stehen und auch, warum das gelesen wird, soweit man das weiß oder auch nicht. Und ich präsentiere ein paar aktuelle Titel, die man auch auf Deutsch lesen kann. Und wir machen noch so ein Schlaglicht nach Südostasien und auch nach Deutschland zu dem Thema.
Wow, und dafür hast du 5 Stunden Zeit?
Nein, laut PowerPoint müsste es in 40 Minuten durchgehen. Okay. Ich bin ganz guter Dinge.
Top, alles klar, viel Erfolg. Beide Veranstaltungen stehen ja für mich auch ein bisschen repräsentativ dafür, dass der Manga in diesem Jahr eine überraschend große Rolle spielt auf dem Salon. Es ist lange überfällig, es wird lange Zeit, die Gründe dafür sind offensichtlicher Natur. Wie denkst du, ist es in diesem Jahr gelungen, Manga beim Comic-Salon zu repräsentieren?
Ich glaube, dass sich ganz viele Leute einzeln gedacht haben, dass Manga mehr da sein muss. Also das Comic-Museum hatte einzeln die Idee, wir wollen was mit Manga machen. Pushcart aus Fürth, die den Manga-Schwerpunkt mitorganisiert haben und die auch mich angefragt haben, hatten auch einzeln die Idee, wir wollen mehr machen mit Manga. Joachim Kaps ist auch schon ewig mit dabei und sagt, wir müssen mehr Manga auf dem Comic-Salon machen. Und ja, und der Comic-Salon selber ist auch jedes Jahr so, wir müssen mehr Manga machen. Mhm. Und ja, es ist halt einfach zusammengekommen, dass das funktioniert hat, zum Glück.
Jetzt gibt's da verschiedene Dinge, unter anderem diese Ausstellung ja auch, die sie gemacht haben, auch Manga-KünstlerInnen, die wir auch teilweise hier im Interview haben, liebes Publikum, das könnt ihr euch da gerne nochmal genauer anhören. Und da ist ja einiges auch in der Mache. Wir haben ja auch viele tolle deutschsprachige Comic-KünstlerInnen. Bei der Produktion dieser Bücher bist du da natürlich nicht beteiligt, weil da gibt's nicht so viel zu übersetzen. Andere Dinge übersetzt du aber durchaus. Unter anderem was du da gerade hingelegt hast, was hier gerade auf unserem Tisch liegt. Was hast du mitgebracht?
Ich habe mitgebracht eins meiner aktuellen Projekte, das heißt T-Cover, süßer kleiner Fratz, erschienen bei Tokyo Pop. Band 1 ist jetzt zur Leipziger Buchmesse erschienen. Es ist in Japan ist es vor allem ein Kulturphänomen. In T-Cover geht es um ein kleines, süßes Tier, man weiß es nicht so genau, es ist klein und weiß, es sieht aus wie ein Bär, aber es ist kein Bär, es könnte auch eine Ratte oder Maus sein, man weiß es nicht so, man weiß auch nicht das Geschlecht. Chikawa kann nicht sprechen, also deswegen kann Chikawa auch nicht für sich sagen, was es ist. Und Chikawa hat zwei FreundInnen, da weiß man das Geschlecht auch nicht. Hachiwara ist eine Katze und Usagi ist ein Häschen. Usagi kann auch nicht reden oder nur so Standardlaute nenne ich das jetzt mal. Und die erleben in ihrer Welt lustige und manchmal auch ziemlich traurige Abenteuer. Sie essen sehr viel japanisches Essen und sie leben in einer Welt, in der sie für ja menschliche Rüstungen arbeiten müssen. Es gibt 3 Jobs, die man machen kann. Entweder man macht Unkrautjäten, man kann Zitrone etikettieren oder man kann Monster unterwerfen.
Okay, cool.
Und also ich finde besonders die Episoden, wo sie Monster unterwerfen müssen, erinnere mich immer an meine eigene Arbeit, weil sie immer so sind, ja, ich muss das jetzt machen, damit ich Geld kriege, damit ich mir was kaufen kann, was ich gerne möchte. Aber irgendwie, ich habe Angst und die Dinger sind auch ziemlich gefährlich. Und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, aber ich muss. Und ich so, ja, kenne ich irgendwoher. Und man muss sich auch weiter qualifizieren, um mehr Honorar zu kriegen und sowas. Also es ist schon sehr, 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 sehr menschlich, was sie da erleben. Und aber auch ziemlich lustig und niedlich.
Ja, das sind einfach kleine abgeschossene Stories oder hängst du zusammen?
Ja, also teilweise sind es nur einseitige Stories, teilweise gehen die auch mal über 10 Seiten oder so. Ich glaube, die längsten gehen so 10, 12 Seiten. aber es ist, also man kann das auch mal so im Zug lesen, man kann es mal eben weglegen, man kann es auch längere Zeit nicht lesen. Also es ist ursprünglich mal auf Twitter entstanden, deswegen waren das erstmal nur so abgeschlossene Sachen eigentlich und wurde dann immer länger, weil die Leute mehr haben wollten.
Weil du sagst Phänomen aus Japan, weil es so unerklärlich ist, wo der Erfolg herkommt oder einfach, weil es so eine Sensation ist, weil so viele Leute das lesen?
Es ist an vielen Stellen sehr japanisch. Also wie gesagt, das Essen spielt eine unglaublich große Rolle und die essen auch viele Sachen, die es in Realität gibt. Also das kann man dann nachkaufen sozusagen. Mhm. Und es gibt auch so Szenen, wo sie zum Beispiel zu japanischen Kinderliedern tanzen oder sowas, was ich schlecht übersetzen kann, aber das, also wo sie halt anknüpfen an Sachen, die das Publikum drüben kennt. Mhm. Und zum anderen sind die Texte sind sehr zitierbar, weil es, also es gibt nur sehr wenig Text, aber der Text, der da ist, der muss halt dann sitzen, weil der wirklich so, ja, Zitatpotenzial hat. Und ja, was ich auch festgestellt habe, ist, es bietet sehr viel Raum für Interpretationen, weil die Geschichten so kurz sind und teilweise auch kein richtiges Ende haben. Und dann gibt's dann so Aussagen wie, ja, also das Flughörnchen da, ich glaube, das Flughörnchen ist eigentlich gar kein echtes Flughörnchen, sondern das wurde von dem einen Monster gefressen und das Monster spielt jetzt das Flughörnchen.
Okay.
Ja, also weil das sehr offen gehalten ist. Und ja, ja, also drüben wird man mit Merchandising zugeschüttet. Ich hoffe, okay, das kommt ja auch noch irgendwann an. Klar.
Also sehr kurzweilige, interessante, lustige, kurze Geschichten.
Ja.
Ist da auch so ein bisschen, wenn man so viel so, auch ja, das, ich hab, ihr könnt mir vorstellen, dass viel so Alltägliches damit auch eingebaut wird oder eine gewisse Interpretation von vielleicht eben auch ja wirklich meinetwegen für den Job stehende Geschichten und so. Ist hier auch eine gewisse Gesellschaftskritik mit versteckt?
Kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich glaube, das ist durchaus ein Phänomen, dass man sagt, ich bin sehr niedlich, aber hinter dem Niedlichen verstecke ich was, was eigentlich total hart ist. Und also man hat schon auch Mitleid mit Chiikawa. Und es gibt irgendwie so, gab es auch auf Twitter, habe ich neulich einen Tweet gelesen, von wegen, ja, einer hat sich so ein, wie nennt man denn das, so eine DIN A4-Folie gekauft, wo eine Szene abgebildet ist aus dem Buch, wo die Katze also sagt, traurig, einsam und allein und verlassen. Und der meint dann so, ja, und da tue ich meine Steuerunterlagen rein. Okay. Und dann dachte ich mir so, ja, das kenne ich auch irgendwo her.
Auf Twitter? Darf man noch auf Twitter sein?
Ich sage auf Twitter, weil alles andere finde ich dämlich.
Okay, alles klar. Ja, Mensch, mega. Das kann man hier kaufen. Tokyopop ist nicht am Start, ne?
Die sind am Buchgemeinschaftsstand, aber ich glaube, Chiikawa haben sie auch gar nicht dabei. Ja, also vielleicht hat es die Sammlerecke, da habe ich nicht geguckt. Ja, doof. Und
bist du eigentlich immer noch auch ein Stück weit als Gast hier, als Gästin unterwegs oder ist es schon Arbeit?
Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall anstrengend und stressig. Es ist auch ein bisschen Freizeit, weil ich kaufe auch viel Zeug, was ich einfach so lese für mich persönlich. Mhm. Und ich treffe auch einfach Leute, um mit Leuten zu quatschen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und wo man halt vor allem in Erlangen trifft, dich zum Beispiel. Ja, es ist so, es ist beides. Also es ist auch schwierig zu trennen, wo hört die Arbeit auf und wo fängt die Privatheit an oder umgekehrt.
Mhm, na, es vermischt sich ein bisschen hier bei den Comic-Menschen, ganz crazy.
Ja, schon.
Wir sind ja auch schon, deswegen frage ich, im dritten von 4 Comic-Salon-Tagen und deswegen hätte ich dich jetzt gerne mal nach Highlights gefragt, an Dingen, die du vielleicht entdeckt hast, die dir gefallen, eine Ausstellung, ein Artist. Gibt es irgendwas, wo du denkst, oh, darüber, da muss ich mal drauf hinweisen?
Schwierig. Also was ich sehr schön fand, war die Signierstunde mit Tobi Dahmen von der Kolumbusstraße. Ich habe es noch nicht gelesen, die Ausstellung muss ich mir jetzt auch gleich noch angucken. Aber meine Oma hat auch zu der Zeit in Düsseldorf gelebt und das war so ein bisschen Bonding bei der Signierstunde, das fand ich sehr schön.
Ach, schön.
Und was habe ich denn sonst noch gedacht? Oh, ich habe so viel gekauft.
Eine Ausstellung vielleicht oder ein Panel, das dir gefallen hat?
Ja, die Urban Sketchers fand ich sehr interessant. Also ich war gestern in der Ausstellung drin und war sehr begeistert von dem, was man also allein mit in der Gegend rumsitzen und zeichnen schon machen kann. Das sah alles so professionell und schön gemacht aus. Also ich denke mir, wenn ich da irgendwie in einem Café sitzen würde, würde ich das nicht so schön hinkriegen. Mhm. Und ich finde auch eigentlich, also dieses Urban Sketching Village, was die aufgebaut haben, finde ich eine super Idee und ist auch sehr schön geworden. Und mir tut es sehr leid, dass das Wetter da nicht so mitspielt, leider Gottes. Mhm. Aber ich hoffe, sie haben trotzdem ihren Spaß und bringen da noch was zustande, weil es ist echt schon toll geworden, was da.
Sie sitzen dann so in so großen Baucontainern oder Logistikcontainer drum
genau,
und so.
Genau, ja, und auch, also unter Schirmen, aber ich fürchte, die Schirme, die bringen jetzt dann heute auch nichts mehr. Ja, ich hoffe, dass sie in den Baucontainern weitermachen können.
Also Urban Sketching habe ich mir gestern erstmal erklären lassen, ich kannte das Konzept gar nicht.
Ah.
Man ist quasi in Städten und sonst wo unterwegs, also urban klingt eher nach Stadt, und zeichnet dann, was man sieht, und zwar mit der ganz eigenen Stilistik auf unterschiedliche Art und Weisen. Das ist so das Grundkonzept, ne?
Genau. Also ich habe das auch noch nie so Moment, als kleines Kind habe ich das mal gemacht im Frankreich-Urlaub.
Ja.
Aber ich kenne ein, zwei Leute, die das hier in der Region machen oder die bei Instagram posten, wenn sie wieder mal da unterwegs waren. Und ich finde das sehr cool.
Eine interessante Alternative zum Reisetagebuch auf jeden Fall oder eben eine Erweiterung dessen. Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und heute ein bisschen über deine Arbeit und sonstige Dinge hier beim Salon gesprochen hast.
Gerne.
Ich freue mich mega und wünsche weiterhin viel Spaß hier beim
Salon. Dankeschön, dir ebenfalls.
Ciao.
Tschüss.
Endlich ist es soweit. Sie ist ganz offiziell auch mal im Comic-Podcast am Start. Die eine der Redakteurinnen der Filmredaktion des Telestammtisches, eine Comic-Künstlerin, eine Person, die ich wahrscheinlich aus der ganzen Redaktion schon mit so am längsten, mehr oder weniger, zumindest aus dem Internet kenne. Ich freue mich tierisch, dass sie am Start ist, auch Comics mitgebracht hat, mit denen sie mega erfolgreich ist. Vieles im Selbstverlag und ihr müsst unbedingt den neuen Fuckyear-Kalender kaufen. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hallo, Johanna Baumann, aber wahrscheinlich besser bekannt in diesen Kreisen als Schlogger.
Hi.
Hallo, endlich sehen wir uns mal.
Krass, oder?
Ja.
Du machst ja nämlich eigentlich bist du ja auch Comic-Künstlerin, ne?
Ja, eigentlich, ja.
Schon, gell?
Du meinst neben der Redakteurin bei dir, dass ich mit dir beim Telestammtisch über Filme rede. Genau. Das ist mein Riesending und ganz klein kennt man mich vielleicht auch als Comic-Künstlerin.
Du bist nämlich auch durch und durch Nerd, das kann man schon so sagen, oder?
Ich selbst würde mich nicht als Nerd bezeichnen, weil ich immer das Gefühl habe, dass Nerds sehr krass in die Details gehen und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Ich kann immer so an der Oberfläche, weiß ich von vielen Bescheid, aber sobald es tiefer als ein Meter geht, bin ich schon lost.
Liebe Schlogger, vielleicht holst du uns kurz ein bisschen ab, auch was so ein bisschen deine Comic-Karriere angeht. Du machst es nämlich schon echt ewig und erzähl doch mal so ein bisschen, wie ging es bei dir los mit der Illustration? Machst du mal so einen Crashkurs Vita?
Crashkurs wieder. Also ganz klassisch in der Schule gezeichnet auch. Dachte aber nie, dass ich damit was anfangen kann. Bin deswegen in eine andere Richtung gegangen. Irgendwas mit Medien studiert und habe da dann inspiriert durch Flixes Held, weil es war ja auch eine Abschlussarbeit als Comic, soweit ich weiß. Gestern hat mir jemand was anderes erzählt, aber ignorieren wir. Einen Comic als Bachelorarbeit gemacht und der war über Trennungsgeschichten. Danach hieß der, den habe ich dann bei My Comics hochgeladen, weil ich einfach dachte, okay, was fange ich jetzt damit an? Ich habe jetzt was Längeres und ich wusste nicht, dass mycomics.de Panini gehört und die sind dann auf mich aufmerksam geworden und dann wurde meine Bachelorarbeit direkt vom größten deutschen Comicverlag, nämlich Panini Comics, veröffentlicht. Und dadurch hatte ich so ein Standing drin, war dann auch hier in Erlangen und bei anderen Events wurde vom Verlag eingeladen. Das war das eine und auf der anderen Seite, ihr kennt es ja sicher, wenn man ein langes Projekt zeichnet und sich freut, boah, wenn das endlich vorbei ist, dann lege ich die Füße und mach gar nichts. Und wenn es dann tatsächlich vorbei ist, fällt man in so ein tiefes Loch und denkt, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Und das war dann der Grund, dass ich angefangen habe, Webcomics zu zeichnen, meine Gehirnfürze auf meiner Website schlogger.de. Und dadurch bin ich dann auch in die Webcomic-Szene reingerutscht. Also habe die Comic-Szene quasi von zwei Seiten aufgeholt. Einmal von dem Verlagen her und einmal von der eher Indie-kleinen Webcomic-Szene her. So bin ich am Anfang reingerutscht. Dann kamen noch mehr Bücher bei Panini dazu, auch bei Lappan. In der Webcomic-Szene war ich in Shazam drin, in Mondo, in ganz vielen möglichen kleinen Anthologien. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt.
Hans Dampf in allen Gassen, wie man so schön sagt, auch bei wirklich deinen ganzen Projekten, die du jetzt genannt hattest. Und es gibt ja auch eine stolze Anzahl an von dir selbst erstellten Büchern.
Ja, genau. Das, ich rede einfach weiter, ne?
Bitte, bitte.
Oder möchtest du konkrete Fragen stellen?
Nö, ich möchte, dass wir auch ein bisschen über die Bücher so drüber gehen und vor allem auch klar machen, was deine thematischen Schwerpunkte sind. Denn bei dir sind verschiedene Dinge dabei. Ich habe zuletzt das aktuellste Buch, eines der aktuellsten Bücher, ist Groß und Gelb und es geht um Kommunikation. Vielleicht verlieren wir dazu mal ein paar Worte, dass du auch komplett im Selbstverlag, übrigens auch sehr erfolgreich, wie ich es mitkriege, verlegst und ans Publikum bringst. Lass mal darüber sprechen, worum geht's und wie heißt es?
Das Buch heißt Kommunikation mit Kindern. Und das kam natürlich durch den einen großen Inspirationspunkt im Leben, dass ich Kinder bekommen habe. Und dass man dann anfängt, sich damit zu befassen, weil es natürlich gar nicht so ist, wie man dachte, beziehungsweise man dachte, man hat Ahnung und dann fängt es an und denkst, hä, hat jeder so wenig Ahnung davon? Und ja. ist es wirklich für alle so? Ich muss mich da erst komplett einlesen. Es gibt Menschen, die können das intrinsisch aus dem Bauch heraus, ich nicht. Ich muss mir alles anlesen. Und weil, wie gesagt, mein Gedächtnis so schlecht ist, muss ich mir dann auch alles aufschreiben und aufzeichnen. Also ich mache die Comics quasi zum Selbstzweck. Und dadurch ist dann die Reihe Kommunikation mit Kindern entstanden, die ich auch über, glaube ich, 3 Jahre lang gemacht habe, bis sie jetzt endlich als Buch erschienen sind. Dafür sind es auch über 300 Seiten. Es wiegt auch über 1 Kilo, also ein kleiner Klopper. Und die ist eben im Selbstverlag entstanden, weil ich irgendwie bei Verlagen da hat mir ein bisschen die Flexibilität gefehlt. Also ich arbeite sehr gerne mit Verlagen zusammen, auch wunderbare Erfahrungen mit den Menschen da. Ich mag die alle sehr gerne. Hab dann aber eben irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt Bock, jetzt was rauszuhauen. Ich will das nicht erst vorbereiten, ich will es nicht pitchen, ich will nicht ein Jahr vorher schon ein Cover erstellen und dann dauert es ewig, bis es gedruckt ist. Ich wollte es machen und wollte es einen Monat später verkaufen können. Und dadurch, dass ich auch relativ viele Ideen habe, habe ich dann einfach mal gemacht, lasse sie dann im Internet in Online-Druckereien drucken, habe einen Shop erstellt und dann stelle ich sie da einfach rein, verschicke sie selbst, bewerbe sie selbst und da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher, auch das fünfte oder sechste Buch dann im Selbstverlag verlegt. Muss man aber hier aufpassen, Verlag, ich habe tatsächlich nur bei Kommunikation mit Kindern einen ISBN-Code hinten drauf, also es ist, ich weiß nicht, wie gesichert das Wort Verlag ist, es ist kein richtiger Verlag, aber ich verlege sie selber, ohne dass es ein eingetragener Verlag irgendwo ist.
Stimmt, ich glaube, ob das eine Definition gibt, ob man da zwangsläufig im Buchhandel stattfinden muss oder so, das kann ich auch nicht
genau sagen. Ich finde
aber
nicht
ich glaube,
Buchhandel.
So ISBN ist, glaube ich, schon so ein ausschlaggebendes Argument pro Verlag.
Ja.
Ja, aber sag mal, diese ganzen Dinge, ne, das muss man ja alles wissen. So 300 Seiten hattest du gemeint, sind jetzt in diesem Buch. Du hast ja jetzt nicht Pädagogik, also du bist keine Pädagogin. Das, worauf basiert das alles? Das sind das Erfahrungswerte, gerade dieses ganze Zwischenmenschliche, was oft in deinen Büchern eine Riesenrolle spielt, das ist so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Sachbuch, aber schon so eine Richtung irgendwie auch hat. Worauf basieren diese ganzen Dinge? Liest du dich? Bist du einfach total empathisch? Erzähl mal.
Wie gesagt, ich weiß das natürlich alles einfach. Nein, eben nicht. Also es ist immer so eine Mischung aus Geschichten, die das Leben spielt, plus Wissenswertes, das ich mir angelesen habe. Also klar, ich bin keine Pädagogin, es steht auch im Buch drin, bin ich nicht. Aber ich habe sehr viel gelesen, weil es mich auch wahnsinnig interessiert hat, dieses Wissen dann eben aufgesogen und ganz viel gelernt und wollte das dann eben für mich aufheben und eben auch weitergeben. Da sind ganz viele Dinge dabei, die ja nicht nur die Kommunikation mit Kindern betreffen, sondern auch Kommunikation generell. Also, dass du bitte Dinge ansprichst. Ich habe ja auch, meine Masterarbeit war auch ein Comic wieder, die heißt Streitsam und da ging es auch um Kommunikation im Streit dann eben. Also da war es fokussierter auf die Erwachsenen. Wie kann ich dann besser kommunizieren? Wie kann ich mich besser kennenlernen? Worum geht es eigentlich bei Streit? Um Bedürfnisse erkennen? Wie äußern sich manchmal bestimmte Konflikte, die man auch mit sich selbst besser austragen sollte? Und da war ich also schon in der Kommunikationsschiene drin und bin dann mit Kindern mehr in die Richtung Kommunikation mit Kindern. Aber es geht trotzdem auch um Kommunikation mit allen Menschen. Und da jetzt, was war deine Frage nochmal, bevor ich hier
weiter... Worauf das basiert? Sind das Beobachtungen? Sind das Erfahrungen? Sind das Interviews mit Fachexperten? Wie kommen diese Inhalte zustande? Und die sind ja wirklich, das sind ja nicht irgendwas, also insbesondere jetzt konkret dieses Buch Kommunikation mit Kindern, da stehen Dinge drin, die habe ich auch in Sachbüchern schon gelesen. Das muss man schon irgendwie, das muss mehr sein als bloß die Erfahrung.
Ja, klar. Also wie gesagt, viel gelesen. Mhm. Also es ist... Ganz am Anfang sind meine Erfahrungen plus sehr viele Sachbücher gelesen, die mich auch sehr begeistert haben, die ich dann da unbedingt mit
rein. Viel Recherchearbeit dann einfach auch in dem Zusammenhang.
Ja, ich würde es gar nicht als Recherche bezeichnen, weil ich das so gerne mache. Also das ist natürlich
Arbeit,
immer die
oder?
Frage. Genau, das ist die Frage. Ist Arbeit noch Arbeit, wenn es Spaß macht? Natürlich ist es dann noch Arbeit, aber Arbeit hat ja immer so eine negative Konnotation. Mhm. Und da ist es eben nicht so. Also das ist was mich sehr begeistert, wo ich auch total dahinter stelle. Jetzt Thema bedürfnisorientierte Erziehung oder wie formuliere ich gehirngerecht? Wie funktioniert das Gehirn? Wie verarbeitet es Informationen? Und wie kann ich dann Sachen nicht trocken, aber trotzdem noch so formulieren, dass es beim Gehirn einfach ein bisschen besser ankommt.
Und ich habe das Gefühl, wenn man dir auf Social Media folgt, jetzt konkret Instagram, und du dann auch Dinge aus deinen Comics natürlich auch postest, die da stattfinden, dass da unheimlich viel positives Feedback kommt vom Publikum, dass da Dinge wahrnimmt, dass da irgendwie eine Hilfe erfährt. Ist das so? Kriegst du da auch viel positives Feedback, dass Menschen das auch praktisch quasi umsetzen konnten, was sie in deinen Comics gelesen haben?
Also der Vorteil an Comics ist ja, gegenüber dem puren Sachbuch, da sind ja Bilder dabei. Das heißt, du gehst noch über einen anderen Sinn noch mit rein. Wenn ich da kurz aushole, ich habe ja noch einen anderen Job, ich bin Graphic Recorderin oder Visualisiererin. Das heißt, mein Job ist sowieso, das ist da eher für große Firmen, komplexe Inhalte oder irgendwelche trockenen Inhalte so zu visualisieren und darzustellen, oft auch in Comicform, dass die Leute es verstehen. Also es ist sowieso so, dass Inhalte so durch Bilder attraktiver gestaltet werden. Und wenn ich dann auf Social Media die Comics hochlade, die kann man übrigens auch fast alle online lesen, Kommunikation mit Kindern, bei mir auf The Schlogger bin ich auf allen Social-Media-Plattformen zu finden, da kommen die Inhalte ganz anders nochmal an. Also es gibt viele Leute, die würden die Sachbücher so nicht lesen vielleicht, oder ich kriege auch oft Feedback, dass es keine Ahnung, es erleichtert auch für Leute, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen oder nicht so gut lesen können, dass es einfach leichter verständlich ist, wie da die Zusammenhänge sind, weil du es nicht so trocken wie in einem Buch hast, sondern durch die Bilder irgendwie noch anders dargestellt hast. Und ich versuche auch noch immer Humor noch mit reinzubringen. Du hast also das erstmal, dass die Inhalte noch visuell dargestellt werden, dass Humor noch dabei ist. Und dann großer Aspekt ist ja auch, dass es aufrichtig ist, dass du eben sagst, ja, okay, so ist das Leben. Und es ist nicht dieses Klischee Hochglanz, ich ernähre meine Kinder nur vegan, Vollkorn, hochwertig, sondern ja, okay, manchmal essen Kinder halt einen Monat lang nur trockene Nudeln.
Mhm. Ja. Lass uns auf jeden Fall nochmal auf das Graphic Recording zu sprechen kommen. Denn da hatten wir, glaube ich, noch nicht allzu viele Leute bei mir hier im Telestammtisch zu Gast. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern. Was genau machst du da und wer kann dich wie buchen?
Buchen könnt ihr mich natürlich, indem ihr mich einfach anschreibt, geht auf meine Website, da ist ein Kontaktformular oder auf Social Media, ist egal wo, oder sprecht mich einfach an auf der Straße, folgt mir, bitte nicht auf der Straße, aber dann auf Social Media. Und Graphic Recording ist, wird glaube ich im nicht deutschsprachigen Raum eher Visual Recording genannt, also visuelles Aufzeichnen. Da geht man zu Firmen hin, entweder zu Workshops, zu Events und hat dann ein riesengroßes Papier an der Wand hängen. Es ist jetzt vermehrt auch digital und zeichnet live die Inhalte mit. Also nicht wie ein Gerichtszeichner, dass man die Menschen zeichnet, sondern man zeichnet die Inhalte, die man da hört, mit. Sodass am Ende ein visuelles Protokoll entsteht, was nicht nur Text ist mit, keine Ahnung, oder einer Mindmap drin, sondern es ist ein riesiges Prozessbild, was auch Zusammenhänge zeigt, aber eben auch mit Humor vielleicht dargestellt wird. Es ist nicht nur das, was sowieso in den PowerPoint-Folien steht, sondern du greifst auch das Zwischenmenschliche auf, du greifst auf, welche Atmosphäre schwebt im Raum, und am Ende ist es oft so, dann stehe ich vor diesem riesigen Bild oder es wird halt per Beamer übertragen und spiegel den Leuten, was ich so aufgezeichnet habe, was sie bei diesem Event oder beim Vortrag, was auch immer, Workshop erschaffen haben, und dann kriegen die ihre eigenen Inhalte nochmal ganz anders gespiegelt, als wenn es einfach nur irgendjemand ein Protokoll führen würde.
Und hast du da eine thematische Spezialisierung auf Firmen und Branchen, die besonders für die du besonders geeignet bist, oder bist du da ganz breit aufgestellt?
Ganz breit. Also ich war schon in der Reithalle, ich war schon bei einem Teilchenbeschleuniger, da ging es um Gravitationsdetektoren-Beschichtungen. Dann war ich habe für Vodafone gearbeitet, für Huawei, ich habe in der Medizinbranche viel, bei TESA, was mache ich gerade, für Automobilzulieferer, ganz viel Informatik, weil die gerne, Informatiker arbeiten sehr gerne mit visueller Hilfe, dass die eben ihre IT-Strukturen irgendwie dargestellt wollen. Es ist ganz viel über Mitarbeiter und alle haben ja Mitarbeiter, deswegen kann man da wirklich in jede Branche reinrutschen, und ich liebe das auch an diesem Job, dass wirklich alles dabei sein kann, und es macht mir auch super viel Spaß, und das kann ich auch sehr gut, ganz schnell da in die Materie einzutauchen. Also mein Gehirn, ich benutze immer das Bild, hat sehr viele Löcher, die Inhalte kommen sehr schnell rein, ich begreife die auch schnell, habe auch sehr schnell Bilder dazu im Kopf.
Verarbeite die schnell.
Und danach gehen sie durch die Löcher auch schnell wieder raus.
Durch die Löcher schnell wieder raus. Aber das heißt ja auch, du bereitest dich sehr intensiv vor auf die Dinge wahrscheinlich. Du musst ja schon ungefähr wissen, was so ungefähr das ist. Nicht, dass da nur Fremdwörter um die Ohren geballert werden, mit denen du nichts anfangen kannst.
Das stimmt. Also ich war jetzt zum Beispiel neulich, und wenn es auf Englisch ist, natürlich nochmal anders. Da ging es nur um Doktorarbeiten bezüglich der Autoimmunhautkrankheit Erkennung Pre-Disease. Mhm. Und es waren dann Doktorarbeiten, und es waren irgendwie 30 Stück, a 5 Minuten. Und da bin ich schon auch inhaltlich an meine Grenzen gestoßen, habe aber versucht, mich vorzubereiten. Und es geht schon, man kann auch wie in Algebra, in der Mathematik, man kann auch Dinge verarbeiten, wenn man nicht genau weiß, was sie bedeuten, indem du Variablen dafür einsetzt und im Kopf dann die Zusammenhänge dann zuordnen kannst. Aber ich sage schon dem Kunden immer, okay, wenn es bestimmtes Vokabular gibt, vor allem auf Englisch, da hätte ich gern so ein kleines Glossar, oder sie sagen mir dann eben, sie haben das schon vorbereitet. Gute Kunden wissen natürlich, dass sie schwierige Themen haben und dass sie das dann aufarbeiten müssen, und ich kann mir das dann auf ihrer Website nachlesen. Aber theoretisch müsste es auch so funktionieren.
Das heißt also, liebes Publikum, falls ihr zufällig eine Firma seid oder zumindest in einem Bereich sitzt, wo das ganz gut passen könnte, gerade das Konferenzthema, glaube ich, ist ein besonders spannendes, wo du da echt gut reinpassen würdest, meldet euch bei der Johanna, die ihr findet, wenn ihr auf die Shownotes mal schaut, da sind alle relevanten Links zu ihren Plattformen drauf, und da müssen wir auf jeden Fall nochmal einen Schwenk Richtung Film machen, denn du machst ja viele Dinge, du hast nämlich auch noch ein privates Leben, wo es mal nicht nur ums Geld verdienen geht, du guckst auch gern hin und wieder mal einen Film und machst da auch Podcast-Sachen zu, stimmt das?
Ja, wie kommst du denn da drauf?
Hab ich gehört.
Genau, beim Telestammtisch. Ich bin ja relativ flexibel, ich bin selbstständig. Meine Kinder sind tagsüber in der Kita, da kann ich dann arbeiten oder in die Pressevorstellung ins Kino gehen und dann beim Telestammtisch eben drüber berichten und krieg dann ganz viele aktuelle Kinostarts mit und guck mir dann auch sehr gerne, ich liebe Filme, ich liebe es, wie Geschichten erzählt werden, mir das anzugucken. Das funktioniert ja auch bei Comics wunderbar. Also ich bin ein Fan von abgeschlossenen Comics, die sogenannten Graphic Novels. Manchmal ist das ja ein Schimpfwort. Also ich mag jetzt gar nicht unbedingt Superhelden-Comics, sondern ich mag es, wenn eine Geschichte abgerundet erzählt wird. Und das macht ein Film für mich auch. Deswegen bin ich auch zum Beispiel eher Fan von Films als von Filmen als von Serien. Und dass ich die Möglichkeit habe, dann im Kino, weil Kino beste, mir die Filme anzugucken, finde ich natürlich großartig und würde es gerne so lange weitermachen wie möglich und auch natürlich gerne drüber sprechen.
Popcorn salzig oder süß?
Gar kein Popcorn.
Aha, ja. Tacos.
Nee, also wenn, entweder hole ich mir eine Pfefferbrezel mit Butter vorher oder ich esse ein Eis.
Liebe Stocker,
egal zu welcher Uhrzeit.
Danke, 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 dass du da warst und ein bisschen über dich und deine Arbeit gesprochen hast.
Sehr
ich
gerne.
Hoffe auch sehr, dass ihr da draußen auf jeden Fall, wie gesagt, auf die Links klickt, euch das mal ganz genau anschaut. Da ist viel geiler Scheiß dabei. Ich habe es auch schon verschenkt. Jetzt haben wir noch gar nicht über den Fuck-Ja-Kalender gesprochen. Das machen wir jetzt einfach trotzdem nochmal und schieben es hinten dran. Fuck-Ja, darf man das sagen?
Darf man das noch sagen? Ja klar, darf man das sagen. Den Fuck-Ja-Kalender, das ist jetzt der 13., der dieses Jahr rausgekommen ist. Das war auch in der Phase, in dieser Webcomic-Reinrutschphase, die ich damals erwähnt hatte. Und da war es damals mit Jörg von Quimby und mit David Fileki waren wir bei Joscha Sauers Pizza-Party nach der Frankfurter Buchmesse, glaube ich.
Wo sonst?
Und haben darum brainstormt, dass es doch mal einen Comic-Kalender geben müsste von verschiedenen Artists. Und mittlerweile ist der eben, wie gesagt, im 13. Jahr. Es ist ein Wochenkalender. Jede Woche ist von einem anderen Zeichner illustriert, eben quer durch die Comic-Szene durch. Ich frage da immer Leute an und den habe ich dieses Jahr schon ein bisschen früher rausgebracht, damit er hier in Erlangen dann auch erhältlich ist. Also den gibt es überall, die meisten Künstler haben ihn auch dabei oder eben bei Quimby oder bei der Comic Solidarity kann man den Künstler erstehen. Oder bei mir im Shop, schloggershop.de.
Und er ist viel zu schön, um ihn nicht zu kaufen und er ist vor allem auch ein toller Abriss von dem, was so geht in der IllustratorInnen-Szene hier in der in Deutschland. Deutscher, es war ein deutscher Künstler, oder?
Vor allem Deutsche, manchmal sind auch, dieses Jahr ist eine französische Künstlerin drin, es sind auch niederländische Künstler schon drin gewesen und dieses Jahr auch aus einer, auch Kanada auch drin.
Mega. Johanna, danke dir.
Danke dir.
Viel Spaß hier weiterhin beim Salon und mögen die Comics nicht zu nass werden. Tschüss.
Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.